Freitag, der 30. November 2018, und es ist wieder Zeit für Sillebrüder, euer neuen Lieblingspodcast. Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute in etwas anderer Form als gewohnt. Leider, sitze ich alleine hier. Nils lässt sich entschuldigen. Er hat es leider nicht geschafft. Termine und so, ihr wisst schon, Berlin-Stuff. Muss wahrscheinlich auf irgendeine, ja, was macht man in Berlin so, schreibt es in die Kommentare, vermutlich eine Kunstausstellung eröffnen oder so, mit richtig krasser Street-Art. Nichtsdestotrotz, ich hatte eigentlich einen richtig coolen Gast, schon an der Angel, der, ja, sich mit mir hier über Filme unterhalten wollte, der hat es leider auch in letzter Sekunde nicht geschafft, musste leider absagen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kriegen wir hier eine ganz vernünftige Folge auf die Kette, denn ich habe meine Assistentin wieder mitgebracht, die Alexa, die ihr ja schon aus einer anderen Folge kennt, die ich solo performen musste. Ansonsten, der Ablauf heute, wie gehabt, ich erzähle ein bisschen was über meinen persönlichen Film- und Kinomonat November. Dann wollen wir einmal etwas ausführlicher, das ausführlich steht vielleicht noch in Anführungsstrichen, über Fantastische Tierwesen Teil 2, Grindelwalds Verbrechen, uns unterhalten. Und dazu werden wir Nils in die Sendung zuschalten, damit wir wenigstens bei diesem Film, ja, uns seine Meinung anhören können. Viele Filme haben wir ja bereits schon in unserer kleinen Instagram-Reihe 7 Tage, 7 Filme angesprochen. Wer das verpasst hat, weil er uns nicht auf Instagram folgt, sollte das unbedingt nachholen. Bevor es losgeht, irgendwas wollte ich noch sagen. Richtig. An dieser Stelle schon mal der Hinweis, passend zur Vorweihnachtszeit im Dezember wird es ein kleines Gewinnspiel geben und ihr könnt jetzt schon daran teilnehmen, indem ihr einfach in die Kommentare schreibt, euer Lieblingsfilmmoment. Also welche Szene, welcher Moment ist euer All-Time-Favorite? Schreibt es entweder hier in die Kommentare bei Podigy oder wo auch immer ihr uns zuhört und ihr Kommentare hinterlassen könnt. Oder schreibt es unter den entsprechenden Instagram-Post. Zu gewinnen gibt es einen 10-Euro-Kinogutschein für ein Kino eurer Wahl. Und eine Überraschungs-Blu-ray- und DVD-Box mit Filmen aus unserer persönlichen Filmsammlung, die wir überhaben. Also teilnehmen, kommentieren und mit etwas Glück gewinnt ihr dieses krasse, coole Paket als kleines vorweihnachtliches Geschenk. Den Gewinner werden wir Ende nächster Woche dann bekannt geben. Ja gut, dann wollen wir anfangen. Ich habe viele, viele Filme gesehen im November, wie es sich für einen guten Cinebruder natürlich gehört. Ich fange mal mit dem an, der mir am wenigsten gefallen hat. Das war nämlich Operation Overlord. Ein Film von Executive Producer oder Producer, weiß ich gar nicht, J.J. Abrams, so heißt er. Und er ist im Prinzip jeder, der, heißt denn dieses Videospiel auf der Xbox oder PlayStation, war das Call of Duty? Nee, Battlefield, genau. Als der Teil, an dem Battlefield wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt ist, da gab es doch, so einen Zombie-Modus. Und das ist im Prinzip der verfilmte Zombie-Modus von Battlefield. Es handelt von einer Fallschirmkompanie, die im Vorfeld der Stürmung der Strände in der Normandie 1944 in einer französischen Kleinstadt einen Störsender ausschalten muss, damit die Landung natürlich auch ein Erfolg ist. Und wie schon in X-Kriegsfilm gesehen, werden natürlich die Flugzeuge abgeschossen. Es bleibt nur ein kleiner Teil am Leben aus dieser Kompanie. Unter anderem dabei White Russell oder heißt er Jovan Adepo. Und sie erforschen, ein kleiner Trupp dieser Kompanie schafft es tatsächlich in diese französische Kleinstadt, ja, und finden dort raus, dass in einer Kirche die Nazis Experimente an Menschen machen. Sie, ja, wollen dort übermenschliche Wesen erschaffen, die ihnen den Endsieg bringen soll. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Wer den Film nicht gesehen hat, braucht sich jetzt wirklich nicht grämen. Ein wirklich grausamer Film. Wirklich grausam. Ich glaube, ich habe dem Film bei Letterboxd 1,5 Sterne gegeben. Er ist so dumm. Also erstmal vielleicht zum Technischen. Man sieht Gott sei Dank nichts, weil es so dunkel ist. Sonst würde man erkennen, was für eine Scheiße das ist. Er ist so vorhersehbar. Also ich bin mir nicht sicher, ob es eigentlich eine Parodie sein soll, aber es würde ganz gut passen. Also er ist wirklich hanebüchen erzählt. Ja, er hat vielleicht ganz geile Action-Szenen, aber er ist einfach dumm. Er will den Zuschauer für dumm verkaufen. Da ist eine Szene, in dem die dieser tapfere Trupp in diese Kirche eindringen will, um dem Spuk natürlich ein Ende zu setzen. Da führen sie einen Nazi-Offizier, setzen ihn auf ein Motorrad, gespickt mit Sprengstoff, und ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht, wie sie es schaffen, dass der Typ freiwillig dann zu dem Tor fährt von der Kirche, also dieser Nazi-Offizier. Er hat auf jeden Fall den Mund verbunden, kommt also da an, und an der Wache sagt der Typ so, der Nazi-Offizier, ey, was hast du denn hier, so, jetzt rede doch. Und er muss doch sehen, dass der Typ gefesselt ist. Aber trotzdem kümmern sich die Nazis nicht darum, sondern versuchen die ganze Zeit da ihren Kameraden da irgendwie zum Reden zu bringen. Das ist so dämlich. Ich möchte mich jetzt die ganze Folge nicht nur darüber aufregen. Deshalb lass uns schnell mit dem nächsten Film weitermachen. Also Operation Overlord, wer den Film nicht gesehen hat, keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Ich hab schon gehört, der Film hat einige Fans gefunden, das kann ich absolut nicht nachvollziehen, absolut nicht. So eine Scheiße, ehrlich. Oh, die Zombies, ehrlich, wie die aussehen. Naja. Also da gibt's eindeutig bessere Filme, was sich J.J. Abrams da gedacht hat, aber seit Episode 7 ist der Typ für mich durch. Nee, du, also Operation Overlord, das war nix. Dann machen wir nochmal weiter mit einem kleinen Thriller. Nur ein kleiner Gefallen. Dort sehen wir Blake Lively mal wieder, nach etwas längerer Durchstrecke, glaube ich. Also ich habe sie zumindest länger nicht mehr im Kino gesehen. Sie spielt eine, ja, fast schon alkoholabhängige Powerfrau, sehr erfolgreich, ist aber auch gleichzeitig Mutter eines kleinen Sohnes, aber kümmert sich nicht wirklich um ihn. Also sie ist schon sehr auf ihre Karriere fixiert. Und sie lernt Anna Kendrick kennen, wirklich das krasse Gegenstück zu ihr. Sie ist eine Übermutter, die so einen komischen Videoblog macht übers Muttersein. Sie macht alles für ihr Kind und für andere Kinder. Also so eine typische Helikopter-Mom, wie man es, glaube ich, heutzutage sagt. Und die beiden freunden sich an, und dann passiert im Prinzip die gleiche Geschichte wie in Gone Girl. Blake Lively verschwindet. Und da will ich auch gar nicht, da höre ich, glaube ich, auf, von der Handlung zu erzählen. Und dann erzählt der Film oder handelt der Film davon, wie Anna Kendrick ihre neue beste Freundin Blake Lively sucht. Ja, also ich habe danach nochmal Gone Girl geguckt, weil ich mir so dachte, warte mal, irgendwie kommt dir das doch bekannt vor. Das ist doch Gone Girl. Und ja, es ist die Geschichte von Gone Girl. Sorry, das spoilere ich jetzt hart. Aber es ist so. Es ist die Geschichte von Gone Girl. Deshalb bin ich mir fast sicher, dass das eine Parodie auf Gone Girl sein soll. Funktioniert leider nicht so wirklich. Hat ein paar nette Szenen drin, aber ach, das ist so ein Film, da denkst du danach nicht weiter groß drüber nach. Den habe ich, glaube ich, 2,5 Sterne gegeben. Auch hier wieder, wer den Film nicht gesehen hat, braucht sich nicht grämen. Wirklich so ein 0-15-Film, der sehr schnell in Vergessenheit geraten wird. An dieser Stelle möchte ich vielleicht auch mal meine Assistentin fragen, was sie zu diesem Film, was sie von diesem Film hält. Alexa, erzähl mir etwas über den Film Nur ein kleiner Gefallen.
Nur ein kleiner Gefallen ist eine Komödie von 2018 mit den Schauspielern Anna Kendrick, Blake Lively und Henry Golding. Die Laufzeit ist 1 Stunde und 57 Minuten, die IMDb-Bewertung ist 7,1 von 10 und die Altersfreigabe ist 12.
Okay, 7,1 finde ich schon fast zu hoch, muss ich sagen. Naja, also braucht ihr nicht gucken, braucht ihr nicht auf DVD kaufen. Dann habe ich im Kino gesehen, der lief letzte Woche an, Assassination Nation, ein Independent-Film, der die Geschichte einer Mädels-Clique erzählt, die in einer Kleinstadt leben. Die Kleinstadt ist in Amerika und heißt Salem. Und Salem spielt dann auch noch eine, oder dieser Name ist Salem, spielt dann in der Analyse dieses Films natürlich dann noch eine Rolle. Der Film ist, glaube ich, ein Regiedebüt von dem Regisseur Sam Levinson. Am 15. November ist er gestartet, genau. Er geht 108 Minuten und ist ab 16 freigegeben. Und diese Mädels-Clique ist sehr fixiert auf ihre Smartphones und auf das Leben in den sozialen Medien. Und ja, was passiert? Es passiert ein Hack eines unbekannten Hackers. Er leakt private Fotos des Bürgermeisters. Daraufhin bricht schon ein kleines Chaos aus. Dann wird auch noch das Handy und der Computer des Schulrektors gehackt und Fotos und E-Mails und alles geleakt. Nachdem sich da schon der Aufruhr etwas gelichtet hat, wird die halbe Stadt gehackt und geleakt und es bricht totales Chaos aus in Salem. Es wird der Hacker gesucht, es wird ein Mob aufgestellt, der natürlich nach Rache aus ist, der diesen Hacker finden und lynchen will. Die Leute greifen sich gegenseitig an, weil natürlich da rauskommen, der hat eine Affäre mit dem und so weiter und so fort. Und im Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte steht halt diese Mädels-Clique, die Schauspielerinnen muss man nicht unbedingt kennen, vielleicht noch am ehesten Suki Waterhouse, die hat mitgespielt in Billionaire Boys Club zum Beispiel, hier der letzte Film mit, wer ist er? Der Kevin Spacey, genau. Irgendwann wird das nämlich den vier Mädels angelastet und so möchte die Stadt die Mädchen einfach töten. Dieser Film ist ganz klar in zwei Teile aufgeteilt. Wir haben im ersten Teil sehr starke Gesellschaftskritik, die dann mit einer mit so einer Musikszene auf einmal auf so eine Meta-Ebene gehoben wird. Und dann passiert irgendwie etwas ganz Smartes, wie ich finde. Dann sagt die Protagonistin, es ist Sarah in diesem Fall, sie erzählt schon die ganze, wir kriegen diesen Film aus ihrer Perspektive erzählt. Und so sagt dann die Erzählstimme irgendwann, ja gut, ich kann jetzt hier noch weiter Gesellschaftskritik üben, aber ihr wollt doch einfach nur sehen, wie es hier abgeht. Oder so ähnlich wird das gesagt. Und dann switcht dieser Film um von Gesellschaftssatire hin zu einfach The Purge. Kann man so sagen. Dann wird dieser Film zu The Purge. Ich fand den Film gar nicht so verkehrt. Ich habe den 3,5 Sterne gegeben. Ich fand den smart. Ich fand den teilweise ganz witzig. War jetzt kein Meisterwerk, aber trotzdem fand ich den gar nicht so verkehrt. Ich saß da alleine im Kino, im ganzen Kinosaal. Das Kino hatte sogar den großen Saal dafür frei gemacht. Na, war ich der Einzige. Das stimmt nicht ganz, da saßen noch zwei andere, die sind dann aber nach 30 Minuten im Film sind die abgehauen. Der hat denen wohl nicht so gefallen. Vielleicht lag es daran, weil in dieser Mädelsklicke ist eine nämlich eine Transsexuelle oder ein Transsexueller. Ich bin mir nicht so sicher, wie rum man das dann sagt. Und die hat dann Sex und vielleicht hat denen das nicht gefallen. Keine Ahnung. Aber ich will jetzt hier auch niemanden Homophobie oder Transphobie, sagt man, glaube ich, unterstellen. Ich kann verstehen, dass sich manche vielleicht daran stören, weil der Trailer natürlich sehr actionlastig war und man schon erwarten was anderes erwarten konnte, als man letztendlich gekriegt hat. Allerdings würde ich niemals, also da kann der Film so kacke sein, wie er will, ich würde niemals aus einem bezahlten Film rausgehen. Ich habe dafür bezahlt, also schaue ich mir den Scheiß halt an. Das vielleicht nur dazu. Also Assassination Nation hat, glaube ich, nicht so einen großen Kinostart gehabt. Wird wahrscheinlich auch gar nicht so lange laufen. Wer aber die Chance bekommt, diesen Film noch irgendwo zu sehen, kann man sich ruhig mal geben. War gar nicht so verkehrt. Ja, dann komme ich schon zu meinem persönlichen Liebling in diesem Monat und vielleicht sogar des Jahres. Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben, aber das Jahr ist fast vorbei. Ich habe schon in 7 Tage, 7 Filme gesagt und ich spreche natürlich von Aufbruch zum Mond, der neue Film von Hollywoods Wunderkind Damien Chazelle. Alexa, erzähl mir etwas über Aufbruch zum Mond.
Aufbruch zum Mond ist eine Biografie von 2018 mit den Schauspielern Ryan Gosling, Claire Foy und Jason Clarke. Die Laufzeit ist 2 Stunden und 21 Minuten, die IMDb-Bewertung ist 7,7 von 10 und die Altersfreigabe ist 12.
Ja, ich find's gut, dass Alexa auch nicht so stark darin ist, Namen auszusprechen, aber Claire Foy und Jason Clarke kriege ich dann auch nochmal hin. Genau, Ryan Gosling spielt hier Neil Armstrong, wie wahrscheinlich jeder weiß, der erste Mensch auf dem Mond. Und wir kriegen hier die Geschichte erzählt, sehr, sehr stark, also eigentlich komplett auf Neil Armstrong, also Ryan Gosling, fokussiert, komplett aus seinen Augen erzählt, die Geschichte, ja, wie die Vorbereitungen liefen, welche Hindernisse die NASA überwinden musste und er persönlich überwinden musste, um letztendlich wirklich zum Mond fliegen zu können. Ich würde am liebsten komplett eine Folge alleine mit diesem Film machen. Er hat mich auf so vielen Ebenen begeistert. Er ist einmal unfassbar stark erzählt. Wirklich von der ersten bis zur letzten Minute bin ich dran geblieben. Er ist richtig berührend. Vor allen Dingen die Abschlussszene oder eine der letzten Szenen. Da ist eine Szene bei. Also da muss man sich schon echt... Also wer da zumindest kein Pipi in die Augen bekommt, der hat kein Herz. Vielleicht dazu. Also die ist wirklich... Hui. Lange nicht mehr gesehen. Überhaupt, die letzten 20 Minuten sind überragend. Also ich möchte eigentlich immer gar nicht so in Superlativen sprechen, aber... die Einstellung von der Mondlandung, wie sie auf dem Mond rumlaufen. Spoiler-Alarm, sie schaffen es dahin. Ich glaube, Filmgeschichte. Könnte Filmgeschichte werden. Die Kamera, Fahrten da drauf. Die Bilder. Also, es gibt ja Leute, die behaupten, dass wir nie zum Mond geflogen sind. Dass das alles in einem Studio stattgefunden hat. Wer diesen Film gesehen hat, der kann das, glaube ich, glauben. Weil es sieht so echt aus. Es sieht wirklich so echt aus. Ryan Gosling, exzellente Performance. Was für ein geiler Dude. Ihm wird ja gerne mal vorgeworfen, dass er immer den gleichen komischen Hundeblick drauf hat. Stimmt zwar, aber hier in diesem Film passt es einfach. Ne? Also Neil Armstrong war ja ein sehr zurückgezogener, eher introvertierter Mensch. Und hier wird ein Neil Armstrong gezeigt, der sehr auf seine Arbeit fokussiert ist, der irgendwann auch komplett seine Familie irgendwie nicht vergisst, aber keine Beziehung mehr aufbauen kann. Da ist eine Szene, in der kurz vor der Abfahrt muss Neil Armstrong sich von seinen Kindern verabschieden und er soll Fragen beantworten von seinen Kindern, weil seine Frau Claire Foy das unbedingt möchte, weil es natürlich sein kann, dass er nie zurückkehrt. Denn vorher haben wir gesehen, dass es schon viele Unfälle gab und viele seiner Freunde und Kollegen ums Leben gekommen sind. Und die Art und Weise, wie er da die Fragen seiner Söhne beantwortet, passt genau zu der Szene davor, wo er auf der Pressekonferenz sitzt und nochmal genau die gleichen Stereotypen Antworten gibt. Wirklich hervorragend, herausragend. Ich habe schon gelesen, wird ganz, ganz heiß gehandelt für mehrere Oscar- Nominierung, unter anderem er als bester Hauptdarsteller, der Film als bester Film, bin ich sofort dabei. Ich meine alleine der Score. Ich meine, hört hier mal rein. Das war jetzt, warte, da hat meine Assistentin gepennt. Alexa? Spiele Spotify.
Hier ist Spotify.
Ja, so geht das noch ein paar Minuten weiter. Übrigens, Hashtag Fick die GEMA. Dieser Song heißt The Landing. Übrigens, der für die Musik verantwortlich ist, ist Justin Hurwitz, der ja schon bei La La Land, dem vorherigen Film von Damien Chazelle, mitgewirkt hat. Also Gänsehaut, wirklich. Gänsehaut, wenn sie das spielen, während sie versuchen, auf dem Mond zu landen. Puh. Also, ja, was soll ich noch sagen? Leute, nutzt die Gelegenheit, wenn der irgendwo noch in eurer Nähe läuft. Geht da rein. Der Film war leider nicht ganz so großer Erfolg an der Kasse. Schade eigentlich. Keine Ahnung, vielleicht hat es einige Leute abgeschreckt, dass es, naja, um die Mondlandung geht und das vielleicht nicht so spannend ist, weil man ja weiß, was passiert. Ja, trotzdem absolut begeistert. Ich habe einen halben Punkt abgezogen, weil gerade in der ersten, ja, drei Viertel des Films ist so eine Handkamera, so eine Super 16 Handkamera im Einsatz. Aber das hat mir nicht so gefallen. Ich mag halt diese Wackelbilder nicht so. Beim zweiten Mal gucken, ich habe den jetzt dreimal gesehen im Kino, beim zweiten Mal gucken hat es mich gar nicht mehr so gestört, beim dritten Mal ist es mir gar nicht mehr aufgefallen, aber beim ersten Mal hat es mich schon sehr gestört. Da habe ich halt einen halben Punkt für abgezogen, aber ansonsten herausragend. Unbedingt angucken. Versucht den irgendwo zu schauen, wo es auf einer sehr großen Leinwand läuft. Der Film wurde dann mit einer IMAX-Kamera, zumindest die letzten 20, 25, 30 Minuten des Films wurde mit einer IMAX-Kamera gedreht. Das heißt, optimal für große Leinwände. Ja, nochmal, was kann ich sagen? Unbedingt angucken, Aufbruch zum Mond. Da möchte ich jetzt eigentlich auch schon mit dann aufhören mit der Lobhudelei. Wie gesagt, ich habe es ja schon bei Instagram auch schon getan. Damit bin ich eigentlich durch. Ah, nee, noch einen Film konnte ich noch erzählen. Den habe ich auf Netflix gesehen. Den habe ich war jetzt nicht super aufgeregt, ich konnte jetzt nicht abwarten, bis er erscheint, aber ich habe mich schon drauf gefreut. Die Rede ist von Outlaw King, der neue Film mit Chris Pine. Er spielt Robert the Bruce, der schottische Nationalheld, der erste König von Schottland nach ganz, ganz langer Zeit, der die Engländer besiegt hat. Den kennen vielleicht einige aus Braveheart, wo er, nicht ganz so korrekt dargestellt wurde. Der Film hier ist wesentlich korrekter, also historisch korrekter als Braveheart, aber ist eindeutig langweiliger. Also, ja, da habe ich echt mehr erwartet. Das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist Chris Pines Pimmel, den sieht man nämlich im Film. Das ist das Einzige, woran ich mich wirklich erinnern kann. Alles andere ist irgendwie, ja, alles schon mal da gewesen. Also, ja. Aber also kann man sich mal angucken. Ich will den jetzt nicht super schlecht reden, der war jetzt nicht super kacke. Wir sind zwei ganz coole, geile Schlachten bei. Kann man sich mal angucken, vor allen Dingen, wer Chris Pine super hot findet. Für den ist das bestimmt was. Ja, damit bin ich mit meinem persönlichen Kinomonat November durch. Ich kann ja noch mal hier meine Assistentin fragen. Alexa, welche Filme laufen im Kino im November?
Es gibt einige Filmvorführungen in der Nähe von Osnabrück heute. Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen, Der Grinch, 25 Kilometer pro Stunde, Bohemian Rhapsody, Der Nussknacker und die Vier Reiche und Verschwörung. Möchtest du mehr Filme hören?
Ja.
Außerdem im Kino Nur ein kleiner Gefallen, Halloween, Die Unglaublichen 2, Night School, Johnny English, Man lebt nur dreimal und Der Vorname. Möchtest du mehr Filme hören?
Nein.
Okay.
Ja, ein paar Filme, die sie jetzt genannt hat, die liefen ja auch schon im August an. Bohemian Rhapsody haben wir auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Halloween haben wir drüber gesprochen. Ein paar Filme habe ich jetzt nicht gesehen. Der Grinch ist ein Kinderfilm, das gucke ich mir nicht an. 25 km/h habe ich nicht gesehen. Habe ich aber einiges, ja, ein Positives drüber gehört. Was hat sie noch gesagt? Der Vorname, da habe ich gemischte Kritiken zugehört, gelesen. Habe ich auch nicht gesehen. Wollte ich aber eigentlich gucken, habe ich aber irgendwie nicht geschafft. War zu busy. Vielleicht konnte jetzt ja der ein oder andere hier noch sich Inspiration für den nächsten Kinobesuch abholen. Ja, dann wollen wir aber auch schon mal über den großen Start in diesem Monat sprechen. Naja, ich weiß nicht, ob es... ja doch, ich glaube schon, der Kinofilm, der vielleicht von den allermeisten jetzt von euch erwartet wurde im November, Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen, der zweite Teil in dem ja Harry Potter Spin-off. Und da möchte ich gar nicht jetzt schon meine Meinung zu abgeben. Da schalten wir jetzt einmal rüber zu Nils nach Berlin, live natürlich. Und hören uns mal seine Meinung an.
Moin Christoph, wunderschönen guten Abend an alle da draußen. Nun ja, Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen hat mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ich fand den Film nämlich nicht sehr gut. Ich bin ja großer Harry Potter Fan und freue mich dementsprechend sehr über alles, was neu in dieser Welt, und ich werde das Wort oder das Franchise nicht Wizarding World nennen, was ein alberner Titel ist. Wie gesagt, ich bin sonst sehr erfreut über alles, was aus dem Bereich kommt. Der Film hat mir allerdings gar nicht gefallen. Ich finde, er fühlt sich vollkommen überhastet an und das, obwohl eigentlich gar nichts passiert, weil es geht im Prinzip darum, ich werde jetzt niemanden spoilern, aber um eine bestimmte Person zu Grindelwald zu bringen. Und nun ja, er plant das und das passiert auch am Ende. Alles, was unsere Helden wie Newt und Kowalski, der natürlich auch wieder dabei ist, versuchen, schlägt fehl. Es ist im Prinzip alles für die Katz. Man hat durchaus schöne Schauwerte auf dem Weg. Also spielt ja diesmal in Paris und das Paris sieht wirklich sehr schön aus und auch sehr magisch. Das Problem ist allerdings, was dort stattfindet, was manchmal großer Quatsch ist. Das Finale ist ein bescheuerter Mischmasch aus den Avengers und dem Suicide Squad live mit einem Feuer-Laserdrache. Es ist wirklich schrecklich. Dazu kommt so eine komische Verwurstung von Harry Potter Figuren. Ja, es gibt nämlich einen Charakter, der heißt tatsächlich Nagini. Und da wird dem geneigten Harry Potter Hörer, Leser oder Schauer natürlich direkt eine bestimmte Schlange ins Auge oder ins Gehirn kommen. Und ja, scheinbar bekommt man in diesem Film noch über die vollgeproppte Handlung auch die Vorgeschichte von Lord Voldemort Schlange geliefert. Völlig unnötig. Dazu kommen komische Kanonbrüche. Dumbledore ist weird im weitesten Sinne. Also Jude Law ist ja ein guter Schauspieler und er verkörpert den auch. Ich habe allerdings Probleme, Dumbledore da irgendwie wiederzufinden, weil er überhaupt nicht so aussieht. Er hat diesen ganzen Stil, den man von ihm kennt, gar nicht. Dazu kommt, dass alle Leute in normalen 20er-Jahre-Klamotten rumlaufen. Ich glaube, die Leute haben ihre Zauberumhänge verloren damals. Oder ich weiß nicht, vielleicht gab es ja auch zur Zeit des ersten Harry-Potter-Films eine kleine Renaissance für so eine Mode. In den 20er-Jahren in der Zauberwelt sieht man allerdings nicht viel davon. Nun ja. Kommen wir zum Fazit. Mir hat der Film nicht gefallen. Ich fand ihn überhastet, unnötig vollgestopft, gleichzeitig allerdings inhaltsleer. Alles in allem kein guter Film.
Ja, da sind wir wieder zurück. Hier im Hauptstadtstudio in Osnabrück. Danke Nils und liebe Grüße nach Berlin. Was soll ich sagen? Ich teile Daniels Meinung eigentlich größtenteils auch. Mir hat der Film nicht wirklich gut gefallen. Bevor ich das begründe, möchte ich mal eins vorwegstellen. Ich bin kein Riesen-Potterhead. Also ich habe alle Filme gesehen. Ich habe auch bis der Feuerkelch, glaube ich, die Bücher gelesen bzw. gehört. Aber dennoch bin ich jetzt also ja, ich bin jetzt kein Riesen-Ultra-Fan. Nichtsdestotrotz berührt mich natürlich trotzdem alles, was irgendwie in diesem Universum passiert. Und anders als Nils hat mir zum Beispiel der erste Tierwesen-Film ganz gut gefallen. Aber das, was wir jetzt bekommen haben, also das ist doch kein Film, das kann mir doch keiner erzählen. Mein Hauptkritikpunkt ist einfach, dass es keine Handlung gibt. Es gibt ungefähr 32 verschiedene Nebenhandlungen, aber es gibt keine richtige, vernünftige, konsistent durcherzählte oder konsequent durcherzählte Storyline. Irgendwie, ich hab nichts, fast nichts davon verstanden, was dieser Film jetzt eigentlich von mir will. Es wird da irgendwie erzählt, hier, der Grindelwald ist ja ausgebrochen. Sag mal, Newt, kannst du da nicht hin? Weil ich kann das nicht, sagt der Dumbledore. Vielleicht könnte Newt Scamander ja mal fragen, warum nicht? Bist du nicht der krasseste Zauberer überhaupt? Oder so, nee, da wird aber gar nicht nachgefragt. Dann fährt er irgendwie nach Paris, trifft er irgendwie seine alten Freunde. Da wird eine völlig bescheuerte, wirklich richtig bescheuerte Liebesgeschichte aufgemacht. Ja, die gar keinen Sinn macht oder ergibt, Deutsch-Nazis. Und noch viele, viele andere Nebenstränge, Charaktere eingeführt, die dann wieder platt gemacht werden. Zum Beispiel eine Szene, picke ich jetzt mal raus. Es ist relativ zum Schluss, aber Angst, es ist kein mega Spoiler. Außerdem gehe ich davon aus, dass ihr alle den Film gesehen habt. Grindelwald hält so eine Art Wahlkampf ab. Oder Wahlkampfrede ab. Indem er andere Zauberer von seinen Plänen überzeugen will. Wie heißt die Polizei bei den Zauberern? Weiß ich gerade nicht. Wie heißen die denn nochmal? Auroren heißen die, ne? Die kommen da irgendwie auch hin. Dürfen aber, also weil es ist halt nicht illegal, was die da tun, deshalb greifen die erst nicht ein. Und dann greift halt irgendeine von Grindelwalds Sympathisanten, stellt sich quasi den Auroren in den Weg und tut so, als würde sie nach ihrem Zauberstab greifen. Und in dem Moment lässt halt der Auror so ein Avada wie heißt denn hier dieser unverzeihliche Fluch? Avada Kedavra oder so? Ja, ihr merkt, ich bin kein Riesenfan. Was ich aber weiß, ist, dass das im Hauptuniversum in Harry Potter, das so dargestellt wurde, als ob das, wie gesagt, der unverzeihliche Fluch ist, und der lässt das da einfach mal so ab. Ja gut, kann man jetzt natürlich vielleicht auch ein bisschen als Kritik sehen, so als Wink gegen die amerikanische Polizei oder so, fuck the police, keine Ahnung. Aber das sind halt so Sachen, die nerven da einfach. Wie gesagt, aber hauptsächlich wirklich diese inkonsequente Handlung, die eigentlich gar keine Handlung ist, es ist einfach nur ein Potpourri von verschiedensten Nebensträngen, die mehr oder weniger Sinn ergeben. Positiv herausstellen möchte ich, anders als Nils, Johnny Depp. Der hat mir als Grindelwald sehr gut gefallen. Man sieht Hogwarts mal wieder. Man hört den Score, den alten Bekannten. Das waren schöne Erinnerungen, schöne Bilder. Die haben wirklich Spaß gemacht. Es ist jetzt auch kein völliges Desaster, aber wie gesagt, ich konnte dem Film einfach null folgen. Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, bin ich jetzt wirklich so dumm? Oder fehlt da nicht was? Und was wirklich frech ist, ist das Ende. Da wird ein riesen Cliffhanger aufgemacht. Und also das ist jetzt meine persönliche Theorie. Ich glaube, die Produzenten haben sich den Film angeguckt und haben gedacht, fuck, Alter, da haben wir jetzt mal richtig missgebaut. Was machen wir jetzt, damit das Ding kein völliges Desaster wird, damit sich die Leute noch den dritten Teil angucken? Weil sollen da fünf Teile rauskommen? Ja, komm, lass doch noch einfach hier so einen Cliffhanger einbauen. Also das ist wirklich frech. Das ist frech, was die da gemacht haben. Zumal der Cliffhanger, kann man drüber diskutieren, ob der jetzt Sinn macht oder nicht. Sinn ergibt. Also Leute, fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Was soll ich sagen? Es ist kein völliges Desaster, aber irgendwas ist da schiefgelaufen, ganz bestimmt. Ist übrigens auch kein großer finanzieller Erfolg. Anders als der erste Teil, der ja 700 Millionen oder so eingespielt hat. Nee, das war jetzt, wie viel hat er eingespielt? Auf jeden Fall richtig viel. Mehrere hundert Millionen. Der bleibt jetzt aber ein bisschen auf der Strecke. Kann man sich mal fragen, woran das liegt. Ja. Soweit unsere Einschätzung zu Fantastische Tierwesen. Wir können ja noch einmal meine liebe Assistentin fragen. Alexa, welche Filme starten im Dezember? Es ist einfach ausgegangen. Alexa, welche Filme starten im Dezember?
Es gibt einige Filmvorführungen in der Nähe von Osnabrück.
Ich habe das Gefühl, es erzählt sie nochmal dasselbe.
Fantastische Tierwesen,
Alexa,
Grindelwaldsverbrechen.
Aus. Ja, Amazon, wenn du uns zuhörst, ihr könnt mal ein bisschen was an Alexa noch ändern, dass die podcastfreundlicher wird. Ja, meine lieben Freunde, ich kann euch aber sagen, was im Dezember startet. Im Dezember starten einige tolle Filme. Wie zum Beispiel, nächste Woche am 6. Dezember, Nikolaus, läuft an 100 Dinge, von und mit Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer. Mit dem habe ich mich nicht so viel beschäftigt. Das ist, glaube ich, aber sehr konsumkritisch. Hat aber sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen. Also, wer weiß. Vielleicht wird das ja was. Dann startet noch am 6. Dezember Unknown User 2 Dark Web. Spoiler-Alarm, der Film ist scheiße. Gar nicht so scheiße ist, glaube ich, Widows, tödliche Witwen. Auf den bin ich sehr gespannt. Ein Rache-Thriller-Drama vier Frauen, die ihre Männer verloren haben. Wenn ich mich nicht täusche, Colin Farrell, wenn ich den Trailer richtig verstehe. Auf den freue ich mich ein bisschen. Der wird, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann kommen natürlich noch viele Indie-Sachen. Absolut gar nicht Indie ist der neue Film, Regie hat Christian Rivers geführt, aber produziert von Peter Jackson, Mortal Engines, Krieg der Städte. Der Trailer hat mich mal übelst abgeholt. Ich konnte ihn leider noch nicht sehen. Aber der Trailer sah wirklich gut aus. Auf den habe ich Bock, den ziehe ich mir rein. Am 13. Dezember startet dieser Film. Für den einen oder anderen Marvel-Fan ist vielleicht noch der 16. Dezember interessant. Dann startet Spider-Man A New Universe. Dann kommen wir schon am 20. Dezember an. Kurz vor Weihnachten bringt uns DC sein neues Meisterwerk, wer weiß, von James Wan, Aquaman. Und dieser Film, er hat sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen. Er soll der beste DC-Film werden. Da bin ich mal sehr gespannt, ob der besser ist als Wonder Woman. Der Trailer sah mal übelst scheiße aus. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Dann kommt noch zum Beispiel Bumblebee für alle Transformers-Fans, soll es ja auch geben. Mary Poppins Rückkehr kommen mit Emily Blunt, soll nicht so gut sein. Der Junge muss an die frische Luft, das Kindheitsbiopic über, wer heißt der, Harpe Kerkeling. Ja, dann kommen viele so Reisedokus sind irgendwie aus irgendeinem Grund voll angesagt. Ich weiß nicht, wer da Spaß dran hat, Leuten bei einer Radtour durch Afrika zuzusehen. Scheint aber irgendwie ein Markt geworden zu sein. Ja, einige Filme, die dann noch im Dezember anlaufen. Im Dezember melden wir uns wieder, dann versprochen in alter Besetzung, vielleicht noch mit einem Gast, wer weiß. Meine Assistentin wird vielleicht auch dabei sein. Wenn ihr mehr von Alexa hören wollt, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Alexa, hat dir die Folge gefallen?
Da bin ich mir leider nicht sicher.
Ich hoffe aber, ihr seid euch sicher und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Es wird im Dezember eine normale Folge geben, wie immer über den Kinomonat Dezember. Und aber auch ein Special, in dem wir beide, Nils und ich, uns über ja unsere Favoriten in diesem Kinojahr 2018 uns unterhalten. Da bin ich mal gespannt, welche Filme es auf die Liste schaffen. Ja, bis dahin, ich wünsche euch eine angenehme Adventszeit. Ich hoffe, sie wird nicht allzu stressig. Denkt dran, Geschenke sind nicht alles. Aber wenn ihr ein geiles Geschenk wollt, dann macht an unserem, nimmt an unserem Gewinnspiel teil. Bis dahin, macht's gut. Ja, eure Cinebrüder.